Fürchte dich nicht. Ein wunderbares Lied, das wir jetzt gesungen haben, wo uns der Text aus dem Hiob gerade eingeläutet hat und ein Stück weit beleuchtet hat. Aber bevor wir zum Text gehen, möchte ich noch eine Begebenheit erzählen. Ein Familienvater, der in diversen Nöten und Schwierigkeiten war, der offene Fragen hatte, und er nicht gewusst hat, wie es weitergeht, hat sich im Bett hin und her gedreht. Es war weit nach Mitternacht, er hat den Vater nicht gefunden. Das jüngste Kind hatte sie im Elternschlafzimmer, das ist dort in ihrem Bett gelegen. Und der verwacht das und sagt: Papi, bist du da? Und dann sagt er: Ja, ich bin da. Und dann sagt das Kindli: Es ist so dunkel, komm, gib mir die Hand. Und dann hat der Papi dem Kindli die Hand gegeben. Das Kindli hat sich auf die Seite gedreht, tief geschnauft und ist wieder weg in einer Seelenruhe. Und dann ist ihm der Gedanke gekommen, dem Familienvater gesagt: Ist mein Vater nicht auch bei mir im Zimmer? Und er will mir die Hand geben und er gibt mir die Hand. Und dort drin ist Ruhe, dort ist Frieden. Und er hat dann nachher anhand vom Psalm 23 hat er Ruhe gefunden und er konnte schlafen. Wir wollen miteinander heute den Hiob 8 lesen und den Bildart ein bisschen anschauen. Hiob 8. Da hob Bildart von Schucha an und sprach: Wie lang wirst du so reden und sollen die Rede deines Mundes so ungetüm daherfahren? Meinst du, dass Gott ungerecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie verstoßen um ihrer Sünde willen. Wenn du aber dich bei Zeiten zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen flehst, wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen aufwachen und wird wieder aufrichten deine Wohnung, wie es dir zusteht. Und was du zuerst wenig gehabt hast, wird hernach sehr zunehmen. Wenn fragen die früheren Geschlechter und merk auf, was ihre Väter erforscht haben, denn wir sind von gestern her und wissen nichts. Unsere Tage sind ein Schatten auf Erden. Sie werden es dich lehren und dir sagen und deine Rede aus ihrem Herzen hervorbringen. Kann auch Rohr aufwachsen, wo es nicht feucht ist, oder Schilf wachsen ohne Wasser? Doch steht's in Blüte, bevor man's schneidet, da verdorrt es schon vor allem Gras. So geht es jedem, der Gott vergisst, und die Hoffnung des Ruchlosen wird verloren sein. Denn seine Zuversicht vergeht und seine Hoffnung ist ein Spinnweb. Er verlässt sich auf sein Haus, aber es hält nicht stand. Er hält sich daran, aber es bleibt nicht stehen. Er steht voll Saft im Sonnenschein und seine Reiser wachsen hinaus über seinen Garten. Über Steinhaufen schlingen sich seine Wurzeln, halten sich zwischen den Steinen fest. Wenn man ihn aber vertilgt von seiner Stätte, so wird sie ihm verleugnen, als kennt sie ihn nicht. Siehe, das ist das Glück seines Lebens, und aus dem Staub werden andere wachsen. Siehe, Gott verwirft die Frommen nicht und hält die Hand der Boshaften nicht fest. Bis er deinen Mund voll Lachens mache und deine Lippen voll Jauchzens. Die dich hassen, müssen sich in Schmach kleiden und die Hütte der Gottlosen wird nicht bestehen. Wir haben vor dem Mal den Eliphas miteinander angeschaut, einer von diesen drei leidigen Tröster, und haben dort gesehen, dass seine Grundlage seine eigene Erfahrung war und die Visionen, die er hatte. Er hat sich auf das abgestützt und hat von dem die Informationen weitergegeben. Jetzt heute schauen wir miteinander den Bildart an. Für ihn ist mehr das Traditionelle. Aus der Geschichte heraus tut er seine Erfahrungen und tut die weitergeben. Und nachher kommt noch der Zophar. Für ihn ist alles klar und er ist überzeugt vom eigenen Scharfsinn, von seinen Überlegungen, dass die richtig sind. Und all drei liegen falsch. Nachher ist noch der Elihu, den wir dann später anschauen miteinander. Jetzt, wenn wir zu dem leidigen Tröster zum Zweiten kommen, steht da, er komme von Schuchaf. Und das ist der Ort, wo man annimmt, dass Abraham mit seiner Frau Ketura, dass er von dort die Abstammung hat und dass er dort aufgewachsen ist. Ein Traditionsmensch, der in der Vergangenheit sich abstützt. Und da kommt mir ein bisschen so vor, wie die Evolutionstheoretiker, die wir zum Teil haben, die irgendeinen Stein haben und den ganz gut anschauen und aus dem Stein aus irgendeine Geschichte fantasieren. Und nachher bleiben sie aber nicht bei dieser Geschichte stehen, sondern gehen noch in die Zukunft, der geht aus dem Stein raus. Oder ein Knochen, und er macht es ähnlich. Er tut auf etwas sich abstützen oder auf etwas berufen, wo man schwierig anprüfen kann. Man hat das schon so gehört, oder ich bin schon mit dem konfrontiert worden, dass jemand sagt, was würde der und der sagen, wenn er das gesagt hätte. Und die Person ist schon 50 Jahre unter dem Boden. Da muss ich sagen, das ist schwierig, das zu beurteilen. Manchmal sind das noch Pioniere gewesen, wo ich muss sagen, die sind in der Entwicklung nicht zurückgeblieben, die sind auch vorwärts gegangen. Und wenn er sich heute verhalten würde, oder was er heute dazu würde sagen, das wollen wir auflassen. Jetzt, der Bildad hat am gescheitsten mit den letzten drei Versen angefangen, das Gespräch, und das wäre viel besser gewesen. Das wäre eine Ermutigung drin gewesen, das wäre positiv gewesen. Siehe, Gott verwirft die Frommen nicht. Und dann sagt er, und er wird deinen Mund voll Lachens und voll Jubel machen. Und nachher hätte er noch können sagen, aber, und jetzt wollen wir es noch anschauen. So ein bisschen wie das Endschreiben, wie es der Herr Jesus dort gemacht hat. Bei allen, die möglich war, oder bei dem Endschreiben, zuerst mit etwas Positivem angefangen und nachher mit dem aber noch Kritik oder Korrektur eingeleitet. Aber der Bildad, der fängt anders an. Er fängt an mit wie und wann und so weiter. Einfach gerade mit Fragen, die der Hiob nur falsch beantworten kann. Das heisst, er kann sie so oder so beantworten. Er tut sich irgendwo selber in einen Widerspruch hier verhaspeln, wenn er die beantworten will. Man kann sie gar nicht beantworten, die Fragen. Und darum ist es tragisch, wie der Bildad da anfängt und sagt, wie lange willst du reden und soll deines Redens Mund so ungestüm daherfahren. Der Luther tut das so übersetzen, eine andere Übersetzung sagt, dass es wie ein tobender Orkan ist. Das heisst, der Bildad sagt dem Hiob, mit deinen Reden, die du jetzt gemacht hast, machst du mehr kaputt wieder gut. Das zerstört alles, man weiss nicht woher und nicht wohin, eben wie ein zerstörender Orkan kommt das. Stellen wir das vor, die Aussage an einen Mann, der alles verloren hat. Er hat seine 10 Kinder zu Grabe getragen, er hat die Frau dem den Rücken gekehrt, sein ganzes Vermögen, alles ist da und seine Gesundheit. Er ist nur noch ein Ruin, es ist ein Scherbenhaufen, der um ihn herum ist. Und jetzt kommt er so harte Aussagen über. So Unterstellungen, wie lange willst du deine Reden noch so machen? Geht der Bildad auf etwas von dem, was der Hiob gesagt hat, ein? Nein. Der Bildad ist angekommen, er hat seine Perspektive, seine Blickrichtung, und die versucht er jetzt, um Hiob zu überstülpen. Und ich will nicht zu früh einen Stein rühren, wie manchmal sind wir gleich in einem Seelsorgegespräch und dann fängt es anders an zu erzählen und dann muss man manchmal aufpassen, dass man es nicht unterbricht, weil man schon die Lösung hat, weil man schon weiss, wo das Problem liegt. Aber Gott hat uns 2 Ohren gegeben und nur eine Zunge. Und darum, wenn wir, wie der Prophet Jesaja im 50. Kapitel sehr schön sagt, dass er uns so weckt, dass wir auf seine Stimme hören können. Und dann tut er unsere Zunge leiten, dass wir mit dem Müden zur richtigen Zeit das Richtige sagen können. Der Bildad hat einerseits von Gott hat er ein Bild und da lässt er sich nicht abrücken. Gott ist gerecht und heilig und das wird durch alles durchgezogen. Aber die Barmherzigkeit und die Liebe und all die anderen Attribute, das tut er irgendwie ausblenden. Und was er da sagt, jetzt auch gegenüber dem Hiob, wenn man sich das vorstellt, ist das brutal. Er sagt ihm, haben deine Söhne nicht vor ihm gesündigt. Sonst wären sie nämlich noch am Leben. Stellen wir uns das vor. Jemand, der 10 Kinder verloren hat und auf das selber keine Antwort hat. Der Hiob hat auf das keine Antwort bekommen. Warum? Dass Gott ihm die Kinder weggenommen hat, wenn ich es jetzt so formuliere. Und jetzt kommt der andere und sagt ihm, das ist ganz klar Sünde im Spiel. Wenn die nicht gesündigt hätten, würden die alle noch leben. Und bei dir geht es gleich. Du bist ja gerade auf der letzten Wegstrecke und wenn du nicht blitzartig Buße tust, wirst auch du das zeitliche Segnen, bist auch du unter dem Boden. Stellen wir uns die Unterstellungen an. Das Klischee, das da der Bildart hat und überbringt. Jetzt ist uns bewusst, ein Klischee, das wir haben über jemanden, das kann eine andere Person uns nicht ändern. Das ist tief drin. Da braucht das der Geist Gottes, der uns begegnet und uns das Klischee kehren. Und darum wollen wir uns bewahren, dass wir nicht schnell oder überhaupt nicht ein Klischee machen über andere Leute, aber auch unser Gottesbild, dass wir immer wieder anhand von der Bibel, vom Wort Gottes prüfen, stimmt mein Gottesbild noch? Ist es ein gewisses umfassend? Oder ist es sehr einseitig, was ich mit meinem Empfinden, mit meinem Denken und so weiter weitergeben. Also sein Einstieg ist für mich lieblos, er ist ungeduldig und er ist sehr überheblich, wenn ich das so sage, beim Bildad. Er tut nicht auf Augenhöhe mit dem Hiob reden, er tut oben runter beim Hiob reden und zeigt ihm, wie er denkt über ihn und wie der Hiob jetzt müsste handeln. So ein bisschen wie ein Schulkind oder wie ein Schulbub. Er fährt nachher weiter, respektive wenn ich da noch einen Moment stillstehe, der Hiob, der Bildad hat auch ein Problem und ich denke auch, das Problem ist heute wieder sehr bekannt. Man geht Not oder das Problem vom Vis-à-vis lieber nicht an. Es ist irgendwo, ist für mich auch nicht klar, es ist nicht klar definiert, was mache ich denn? Ich mache da einfach einen Bogen drumherum. Ich weiche dem aus, ich muss das nicht beantworten, aber ich komme mit einem Haufen anderen Sachen, um ihm von diesem Problem ablenken. Wie schnell weichen wir von einem Problem oder von einer Not aus? Statt dass wir auch in einem Seelsorgegespräch einfach bei jemandem, der so Fragen hat, sagen, ich habe dir keine Antworten darauf. Wir können beten für das und Gott möge uns die Antwort zeigen, wenn es in seiner Zeit ist. Aber er ist uns nicht Rechenschaft schuldig für sein Handeln. Er kann uns einen Weg führen, wo er uns auf dieser Erde nie eine Antwort gibt. Vielleicht werden wir sie dann einmal überkommen, aber vielleicht interessiert sie uns dann auch nicht mehr. Die Tendenz ist in der Bibel schon verschiedentlich so uns aufzeigen. Also das ist nichts Neues. Ich will eine Stelle aus dem Neuen Testament uns in Erinnerung rufen, die Frau am Jakobsbrunnen im Johannes 4, wo der Herr Jesus ihr begegnet ist. Sie bittet hat um Wasser und dann ist der kurze Dialog gekommen und dann sagt der Herr Jesus zu ihr im Vers 16, «Geh hin, rufe deinen Mann und komm her.» Und jetzt, wie hat sie reagiert? Sie ist dem Problem auch zuerst ausweichen. Sie hat ihm ganz kurz und knapp gesagt, ich habe keinen Mann. Und damit hat sie gehofft, sich das Thema vom Tisch ist erledigt. Und da sagt er ihr, du hast richtig gesagt. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Das heisst, auch sie hat dem Problem ausweichen und dann hat er ihr den Spiegel hergegeben und dann hat das Problem gelöst werden. Und bei uns ist es gleich. Wir wollen nicht an den Problemen, die gestellt sind, vielleicht auch bei unseren Geschwistern, wir wollen denen nicht ausweichen, sondern wir wollen die anschauen und offen dazu stehen. Entweder haben wir eine Antwort oder haben wir keine, aber immer wieder, wir können beten. Ich will dann am Schluss noch auf den Gedanken kommen. 3 Runden von Gesprächen, wobei wir von jedem nur das erste Gespräch anschauen, die anderen wollen euch und mir sparen. Wenn man die liest, können wir ja selber manche Lehre daraus nehmen. Aber da sehen wir einfach den Freunden ihre These und dem Hiob seine Situation oder seine Gegenthese, wenn ich so sagen will. Beide haben gesagt, Gott ist gerecht. Das ist darüber nicht diskutiert worden. Das haben beide Parteien gleich gesehen. Aber jetzt, am Hiob seine Freunde haben gesagt, Gott straft den Sünder. Eigentlich ist das auch so, aber es ist nicht alles Strafe, was uns passiert. Es gibt Leiden oder Krankheiten, die haben nichts mit der Strafe Gottes zu tun. Wir haben das miteinander angeschaut, im 3. Kapitel vom Hiob, haben wir dort 5 Varianten aufzeigen können. Es gibt noch mehr, die anhand von Unglück oder Sachen können sein, die aber nicht mit Strafe Gottes zu tun haben. Und dann das Fazit noch, der Schluss, sagt sie, der Hiob hat gesündigt, er ist unaufrichtig, er ist verlogen, sonst ging es ihm gut und seine Familie würde noch leben. Und der Hiob sagt, dass es das Leiden keinen Zusammenhang muss haben mit Sünde. Dass er sagt, ich bin gerecht vor Gott, ich habe nichts gemacht, was sündig ist. Jetzt ist meine Frage, ist das Missverständnis von Sünde und Krankheit, ist das mit ihnen gestorben, mit diesen Freunden? Haben wir das heute nicht auch wieder? Das ist heute wieder sehr verbreitet. Es gibt eine Richtung, ich will jetzt nicht näher auf die eingehen und die verurteilen, aber es gibt eine Richtung, die sagt, wenn du richtig glaubst, bist du nicht krank, oder wenn du keine Sünde hast, bist du nicht krank. Das heisst, die Sünde ist Krankheit, ist ganz klar, das ist seit dem Adam und Eva so, und wenn deine Krankheit nicht heilt, glaubst du nicht richtig. Was machen wir mit so harten Aussagen? Geht das nicht, wie beim Hiob, Verletzte, die halb tot liegen bleiben? Wo die Menschen statt aufgerichtet und ermutigt werden, werden sie mehr verletzt mit so Aussagen. So haben wir uns auch da bewahren und wir wollen uns daraus, Ein weiterer Gedanke diesbezüglich, den ich ganz kurz erwähne, ist das Wohlstandsevangelium. Auch das geht in die gleiche Richtung und kommt aus der gleichen Richtung raus, wo wir uns auch bewahren wollen. Der Herr Jesus tut uns im Neuen Testament nie zeigen, dass es dem, der in seiner Nachfolge ist, muss gut gehen finanziell. Dass er im Wohlstand auf einer höheren Stufe oben muss sein. Im Gegenteil, wir hatten manche Arme im Neuen Testament, die den Franken müssen drehen und ein klarer Nachfolger beim Herr Jesus war. Und heute auch die Richtung, wieder, die das verkündigen, da fehlt einfach eine biblische Grundlage, stimmt nicht. Jetzt sagt der Bildad im Vers 5 im Hiob etwas, das eigentlich wieder stimmt, das ein guter Rat ist. Wenn du aber dich bei Zeiten zu Gott wendest und den Allmächtigen flehst, so wird er dir helfen. Das ist ein Rat, den können wir einander immer geben. Wir wollen immer miteinander vor das Angesicht Gottes gehen. Wie manchmal habe ich schon gesagt, bei einer Frage oder bei einer Seelsorge, wir wollen beten zusammen. Ich habe keine Antwort. Und dann kann man beten und kann das Ganze Gott herlegen. Aber der Bildad hat wieder seine Klischee, seine Situation und er sieht den Hiob als Sünder, als verlogen, als unwahr und sagt, wenn du zu Gott kommst und Buß tust, kehrt Gott das. Und das ist nicht der Fall, das stimmt nicht. Also die Sache ist nicht so. Der Hiob ist kein Heuchler, er ist kein Schauspieler, sondern er ist ein Betroffener vom Gericht Gottes, wo Gott ihm etwas zeigen will, aber auch seine Freunde, die wir aber erst im letzten Kapitel sehen. Wenn er sagt, ich habe Gott nur vom Hören sagen gekannt und jetzt hat mein inneres Auge Gott kennengelernt. Und er will auch uns durch Nöte immer wieder näher zu sich herziehen, dass wir ihn besser und tiefer kennenlernen. Der zweite Abschnitt, der zweite Gedanke, ist die Herkunft vom Bildad, seiner Erkenntnis. Und ich habe die bereits eingangs ganz kurz erwähnt. Er sagt im Vers 8, denn fragt die früheren Geschlechter und merke auf, was ihre Väter erforscht haben. Und dann sagt er etwas pauschal, wo er sich rausnehmen will, aber aus Anstand tut er es natürlich im Wir formulieren, das ist klar. Denn wir sind von gestern her und wissen nichts. Er will natürlich im Hiob sagen, du bist der älter weder ich, du bist auf jeden Fall von gestern und du weißt von nichts. Wie manchmal haben mir Kinder gesagt, als sie so im Teenager-Alter waren, Papi, du bist von gestern. Vergiss es. Und dann muss ich sagen, okay, ich bin von gestern, das ist ja so. Und dann, wenn sie älter geworden sind, haben sie gesehen, dass man gleich nicht alles vergessen muss. Dass das von gestern nicht immer schlecht war, dass man manchmal auch etwas Gutes hat. Aber der Bildad will da etwas anderes am Hiob sagen. Er will ihm sagen, du verstehst nichts. Du müsstest die Geschichte anschauen und dann wüsstest du es, dann erkenntest du es. Und dann bin ich wieder bei dem, der den Stein oder den Knochen angeschaut hat und daraus etwas ableiten oder weiterleiten. Sie werden dich's lehren und dir sagen und die Rede aus ihrem Herzen wird's hervorbringen. Jetzt, mich, wenn ich ganz offen darf, die Geschichte ist interessant und wer Geschichte verstanden hat oder Geschichte ein bisschen kennt, der sieht auch in Zukunft immer wieder, dass sich einfach gewisse Sachen wiederholen. Das sind Abläufe, die sind drin in der Geschichte drin. Der Mensch ändert sich nicht, er bleibt und Gott hat sich auch nicht geändert und darum hat Geschichte eine gewisse Wiederholung. Aber was mich viel mehr interessiert, weder 1000 Jahre oder 5000 Jahre zurückzublenden, ist 1 Million Jahre früher. Das würde mich viel mehr interessieren. Wie sieht es aus, wenn wir mal bei ihm sind, in alle Ewigkeit? Darauf freue ich mich und das interessiert mich. Und mit dem wollen wir uns noch mehr befassen, weder mit der Vergangenheit und mit den Jahren, die sie dort einordnen. Wenn ich weitergehe beim Hiob und beim Bildad. So fährt er dort weiter und bringt den Vergleich, kann auch ein Rohr wachsen, wo nicht Feuchtigkeit ist, oder Schilf wachsen, wo kein Wasser ist. Und da sagt er ganz klar, das gibt es nicht. Es braucht beides. Das heisst, wenn ich das mit meinen Worten sage, ist da die Wirkung und die Ursache, die miteinander verbunden ist. Und man könnte das nicht trennen. Jede Ursache der Wirkung oder jede Wirkung kommt von einer Ursache, das gehört zusammen. Und das versucht der Bildad, Hiob da auch wieder zu sagen. Es ist ganz logisch. Und jetzt hat er wieder sein Klischee, seine Vorstellung, Sünde gebiert nachher den Tod. Und weil du gesündigt hast und Sünder bist, hat Gott sich von dir abgewendet. Und damit tut er etwas einfach wieder beiziehen, was so nicht stimmt und was er so nicht weitergeben kann. Was für mich auch interessant ist, der Herr Jesus sagt an einem Ort im Johannes 14, dass wir grössere Dinge werden tun, wie er das da hat. Und auf was tut er das beziehen? Meint er das auf Wunder? Der Herr Jesus hat Tote auferweckt, er hat Krankheit, er hat blinde Sehen gemacht und so weiter. Er tut dort manches aufzählen. Ich werde die zwei Vers lesen, Johannes 14, Vers 12 bis 13. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Ist da nicht das Gebet gemeint? Dass mit dem Gebet, mit der Fürbitte, dass wir da grössere Sachen tun können, wie das er da hat. Weil er beim Vater ist und uns dort vertreten. Das ist eine Möglichkeit, wo wir oft, und jetzt rede ich es einfach für mich, viel zu wenig nutzen. Weil mit dem tun wir den Arm Gottes bewegen. Und da beim Bildad und vorher schon beim Eliphas und beim dritten auch wieder, fehlt mir das vollkommen. Wir sehen da bei keinem irgendwie ein Fürbitte oder ein Gebet. Nicht. Das ist ausblendet irgendwie. Das ist nicht erwähnt. Und da tut er etwas weglassen oder wird etwas nicht erwähnt, wo ich muss sagen, es ist tragisch und es ist schade, weil es gehört da rein in diese Situation hier. Ein weiterer Gedanke, den er da immer mit seinen Fragen wieder sagt, jetzt dann auch mit der Zuversicht, ist das Warum und das Wozu. Man hört das jemand, man sollte nicht Warum fragen, sondern besser Wozu. Ist das so ein Unterschied, ob Warum oder Wozu? Ich denke schon. Weil wenn ich frage, warum, dreht es um mich. Dann schaue ich in mich hin und dann ist meine Situation ins Zentrum. Warum geht es mir so schlecht? Warum hat es mich getroffen? Warum jetzt ich wieder oder meine Familie? Das sind die Warum. Und wenn ich wozu sage, dann schaue ich weg auf den Herr Jesus und bitte oder erwarte von ihm eine Antwort. Wozu ist es? Und er hat immer einen Grund. Es kommt nichts an uns her, wo uns nicht zum Besten wird dienen. Römer 8, 28. Und wenn wir den Gedanken mit uns nehmen, dann dürfen wir wissen, es dient mir alles zum Besten. Auch wenn ich es im Moment nicht sehe oder nicht weiss, so wenn wir fragen, wozu hast du das gedacht oder wozu soll das mir jetzt dienen? Im Vers 14 sehen wir, dass der Gottlose ihre Hoffnung trügt, denn seine Zuversicht vergeht wie ein Faden, sagt der Elberfelder. Da steht einfach, sie vergeht und seine Hoffnung ist ein Spinnweb. Und da ist meine Frage, was ist deine Zuversicht in deiner Situation? Zuversicht, wenn ich das definieren muss, ist das Wissen, dass es gut kommt. Das ist Zuversicht. Was ist deine Zuversicht? Was ist die Grundlage deiner Zuversicht? Das Wissen, dass es gut kommt. Wenn es etwas anderes ist, wie der Jesus Christus und sein ewig gültigen Opfer und das, was er für uns da hat, sind wir auf dem Holzweg. Dann ist es ein Haus, das uns auch beschrieben ist, wo er sich dran heben will und es stürzt ein, weil es auf Sand gebaut ist, wie er es im Matthäus 7 sehr eindrücklich beschreibt. Ist deine Zuversicht das Materielle, das Geld? Im Moment können wir in der Schweiz mit dem Schweizer Franken noch recht gut kaufen. Es kann sein, dass die Preise noch mehr hochgehen, beim Benzin sind sie fangen auf. Es kann sein, dass das noch manches mit einnimmt. Aber wir sind so ein reiches Land, wir haben immer noch Schweizer Franken. Die Geschwister, die von der Ukraine oder überhaupt all die, die geflohen sind, wenn die in die Schweiz kommen und nicht Schweizer Franken haben, was nützt ihnen die Währung? Bei uns nichts. Sie können mit dieser Währung nichts kaufen. Wenn sie Tausende von ihrer Währung haben, es nützt ihnen bei uns nichts. Und jetzt möchte ich aber den Schritt weitergehen. Wir sind auf einer Reise alle. Wir gehen einem Ziel entgegen. Haben wir von dem Land, wo wir darauf zugehen, haben wir in dem Land unsere Währung auf die Bank gelegt? Oder denken wir, wenn wir dort sind, können wir da schauen, dann tun wir da von den Schweizer Franken noch ein bisschen wechseln. Die Schweizer Franken gelten ja überall. Da muss ich sagen, da geht es uns gleich wie all denen, die jetzt in die Schweiz gekommen sind. Dort hinten wird der Schweizer Franken ein Lächeln kosten. Mit dem kaufst du gar nichts mehr. Das heisst, wir wollen heute das Geld, das wir haben, die Zeit, die wir haben, die Kraft, die wir haben, wenn wir schauen, in himmlischer Währung anzulegen. Wir wollen es ihm zur Verfügung stellen, dass er damit arbeitet. Und dann haben wir es aufs himmlische Konto angelegt. Und wenn wir mal dann sind, werden wir nicht enttäuscht sein, sondern freudig und überrascht dürfen wir dann sein. Der Hiob ist ein Knecht Gottes und all die Unterstellungen, die er jetzt auch macht, mit dem Baum wieder, Vers 16 und den folgenden, wo der Sonne steht und austreibt und so weiter. Und nachher, wenn man ihn auf die Seite tut, denkt niemand mehr daran, der ist ausgelöscht. Auch das trifft den Hiob. Er hat seine Kinder alle verloren, die Frau hat ihm den Rücken gekehrt und jetzt sagt ihm der Bildad, dir wird es genau gleich gehen. In kurzer Zeit redet über dich und deine Familie kein Mensch mehr. Wie es mit deinem Leben und mit meinem Leben? Tun wir Segensspuren hinterlassen, dort, wo wir durchgehen? Wir hinterlassen eine Spur, auf jeden Fall. Und jetzt ist einfach die Frage, hinterlässt mein Leben und dein Leben eine Segensspur? Dass andere Trost bekommen haben, dass andere Ermutigung bekommen haben, dass andere aufs Ziel hingewiesen worden sind. Und dann ist unser Leben reich. Dann wird es nicht leer sein. Ein Gottesmann war an einer Konferenz eingeladen. Er ist die grosse Konferenz gegangen, war ein Prediger. Und dann ist einer auf ihn zugekommen, der das geleitet hat, gesagt, du, sorry, du musst da leider gerade den Einstieg machen. Der Prediger, der den Einstieg hatte, der ist ausgestiegen, der ist verhindert. Und er ist diesen Weg aufgebracht, denkt, das kann nicht sein, ich bin nicht vorbereitet, ich weiss nicht, was das Thema ist von dem Morgen. Und ich habe jetzt Velo zum Auftanken und jetzt holen sie mich da mit zum Zuschauerbühne aus und wollen mich auf die Kanzler führen tun. Er hat sogar gesagt, ich werde führen gehen und werde die Bibel aufschlagen und was ich aufschlage, lese ich, egal was. Und er schlägt auf und ist in der Chronik hinein und dort steht, zeugte und starb, zeugte und starb, zeugte und starb. Und er hat den Abschnitt durchgelesen. Es hat mehr wieder einen, der sich dort bekehrt hat anhand dieser Predigt. Warum? Sie haben gesagt, kann es sein, dass über mein Leben einmal nur das steht. Zeugte und starb. Das ist wenig von Gottes Seite her. Dann lieber all die Ledigen, die irdische kein Kind hatten, aber dafür viel Frucht in der Ewigkeit. Weil sie gewirkt haben für ihn unterwegs waren. Wenn jetzt zum der letzte Gedanke kommen, so ist für mich ein grosser Trost, dass der Herr Jesus einmal beim Rechtsprechen über dies und mein Leben nicht auf einen so Berater angewiesen ist wie die Freunde vom Hiob, die irgendwie eine einseitige Sicht haben, die ein Klischee haben. Wenn man auf so Leute müsste sich abstützen und sie als Berater beiziehen, ist man schlecht beraten. Der Herr Jesus wird sein Urteil einmal abgeben über dich und mich, wo er alles in die Waagschale legen kann. All die Pfund, die du bekommen hast, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, die Intelligenz, Fähigkeit, Kraft, aber auch deine Motive, ist das, was du gemacht hast, aus Liebe passiert? Oder ist es aus eiskalter Überlegung passiert, aus Berechnung heraus passiert? Gott wird alles auf die Waagschale legen, er wird alles berücksichtigen. Auch deine psychische Veranlagung, er wird deine Umstände, er wird alles anschauen. Und darum wird sein Urteil vollkommen gerecht sein. Und nicht wie das von seinen drei leidigen Tröster, die über den Hiob ein Urteil gefällt haben, das vernichtend war und nicht ermutigend. Und jetzt wollen wir uns nochmal fragen, wie hätte auch der Bildad, wie hätte das machen können? Was wäre die Aufgabe von ihm? Und jetzt sage ich es einfach neutestamentlich. Auf uns bezogen, das eine habe ich bereits gesagt, aus dem Jesaja, dass er uns das Ohr weckt, dass er uns die Augen weckt und die Zunge leitet durch seinen Geist, dass wir wissen, zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen und Trost weiterzugeben. Und das andere ist aus dem 1. Petrus 2,9, aber auch dort hat es manche Stellen auf Offenbarung 1, wo das Gleiche tut, sagen, wo der Apostel Petrus sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Ein königliches Priestertum. Was hat der Priester gemacht? Er hat das Volk vertreten vor Gott. Hat der Bildad oder seine Freunde, haben sie den Hiob vertreten vor Gott? Nicht. Sie haben ihn in der Horizontalen verurteilt, sie haben ihn gerichtet und so weiter. Und jetzt sagt uns die Bibel, wir wollen es nicht gleich machen. Wir wollen einander vor Gottes Angesicht bringen. Wenn wir nicht sehen in der Gemeinde, wenn Geschwister in Problemen sind, oder wenn es Sünde ist, wenn Sachen sind, die nicht rumlaufen. Wir wollen es zuerst als Priester vor das Angesicht Gottes bringen. Dass er reinschauen kann und dass er Lösung und Änderung schenken kann. Der Priester hat ein offenes Ohr, hat ein offenes Auge für die Not, für die Situation, die um ihn herum ist. Und er hat helfende Hände. Der Priesterdienst passiert vorwiegend im Verborgenen. Es ist nicht ein Dienst, der Aufsehen gibt. Es ist ein Dienst, der ganz im Untergrund, im Hintergrund passiert. Es wird wenig geredet, aber viel gebetet. Und das möchte Gott noch mehr in unserer Gemeinde auch schenken, dass der Priesterdienst noch zunehmen darf, dass wir viel mehr noch eine betende Gemeinde sind und nicht eine redende Gemeinde, die manchmal zerreden oder manchmal besprechen, sondern dass wir einstehen füreinander im Gebet vor Gottes Angesicht. Dass er wirken kann, dass es für ihn frei wird zum Handeln. Ich werde schliessen mit einer Sicht noch vom Axel Kühner. Er sagt, mit 20 sei er durchs Land gegangen und hat die Häuser voll Sehnsucht angeschaut. Hinter jedem Haus hat er gedacht, uns Glück, bei jedem Tisch gute Gespräche, an jedem Feuer behagliche Wärme. Er hat von sonnendurchflutenden Zimmern hat er geträumt, von Lampen, von geborgenen Menschen und so weiter. Er hat sich alles sehr schön und wunderbar vorgestellt. Er ist mit 50 ist er wieder durchs Land gezogen. Und dann war sein Blick anders gewesen. Er hat gewusst, dass hinter jedem Haus Leid wohnt. Ängste, Sorgen sich eingenistet haben. Er hat durchkämpfte Tage und durchwachte Nächte hat er gesehen in diesen Häusern. Er hat Menschen gesehen weinen. Er hat sie gesehen schweigen. Er hat gewusst, dass hinter jeder Tür Kummer wohnt und so weiter. Und was hat das bei ihm ausgelöst? Es hat bei ihm eine grosse Dankbarkeit ausgelöst und dafür bitte. Dass er mit all diesen Häusern, mit all diesen Zimmern, ist er von seinem Angesicht Gottes gegangen und hat das ihm herlegen im Wissen, wenn er reinschaut, ist richtig geschaut. Dann wird das Leid gelindert, wird die Frage beantwortet und Hilfe zuteil.